Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Noviglas Podcast. Mein Name ist Ralf und ich bin heute noch zumindest nicht mit Michi da, sondern mir gegenüber in diesem wunderbar atmosphärischen Zug sitzt der Konsti, den man ja auch schon kennt.
Da war dann lieber, dass wir aufdaten. Kann das mal so
sagen? Nehmen wir mal. Negde u Niederösterreich oder Jelto Sterskavec.
Ne, bin mal gar reden.
Krimmelstein.
Krimmelstein, ja?
Nehmen wir. Okay. Negde u Austria. Und wir sind gerade unterwegs. Wohin sind wir denn unterwegs, Konsti? Du kennst dich hier aus.
Ja, während der Großteil von Österreich nach Schladming pilgert, pilgern wir wohin?
Nach Schleining. Auf Kroatisch hat es sicher auch einen Namen.
Solunak.
Ja, und was man dort macht, ich glaube, es ist ja schon öfter gefallen. Ne? Wir haben ja im Podcast immer wieder über 100 Jahre Burgenland geredet. Das war jetzt ein bisschen der Auslöser. Und dort gibt es eine Ausstellung dazu. Ne?
Ja, wir haben des Öfteren so Querschüsse eingelegt Richtung Schleining. Und jetzt ist es so, wir wollen unseren Vorurteilen ihr gegenübertreten eigentlich.
Ja. Und mal schauen, ob was dran ist, wie gut oder schlecht diese Ausstellung, Landesausstellung ist es ja de facto, ne, ist. Ja, und die Idee ist heute, wir treffen jetzt dann gleich den Michi bekanntermaßen und auch den Davor, den hat man auch schon gehört in unserer Live-Ausgabe im November. Ja, und wir werden das live begleiten und dann gleich nachher melden wir uns dann nochmal direkt vor der Ausstellung. Und dann schauen wir mal, was wir uns erwarten, oder?
Was ist deine Erwartungshaltung?
Also ich bin ein bisschen vorgefärbt. Wir werden ja später sicher nochmal reden mit den anderen beiden, aber ich habe jetzt nicht nur, sage ich mal, Positives gehört. Aber ganz ehrlich, also ich habe jetzt, wenn wir noch gar nicht über die Ausstellung reden, das machen wir später. Ich freue mich einfach mal wieder ins Burgenland zu kommen. Wir haben gerade vorher geredet, ich war sicher seit 8, 9 Jahren nicht im Burgenland. Was für jemanden, der seit über einem Jahr einen Burgenland-Podcast macht, bedenklich ist. Und ihr solltet mich wahrscheinlich raushauen. Aber das wird ja heute erledigt. Das freut mich. Und so ein schöner Sonntagsausflug bei sonnigem Wetter irgendwo über den Wechsel oder wo auch immer wir gerade sind, ist schon mal ganz nett.
Genau.
Und von der Ausstellung lassen wir überraschen. Aber ich glaube, da reden wir später mit den Jungs noch ein bisschen. Schauen wir jetzt einfach mal, was Schleining uns zu bieten hat. Und wir melden uns dann gleich wieder mit der gesamten Mannschaft.
Noviglas Podcast History. Noviglas, 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 Noviglas,
Noviglas, Noviglas, Noviglas, Noviglas. So, und schon melden wir uns aus dem überraschend, für mich zumindest, ich habe mir echt nicht viel erwartet, aber wirklich sehr, sehr schönen Burghof in Schleining. Und wir haben endlich den Michi getroffen.
Hallo.
Servus. Und auch den Davor.
Grüß euch.
Und wir werden uns jetzt dann bald die Ausstellung anschauen. Wir genießen noch ein bisschen jetzt das schöne Wetter. Und wir haben uns jetzt überlegt, von uns Vieren, die wir jetzt da sind, hat nur der Konsti schon mal die Ausstellung im Schnelldurchlauf gesehen.
Geblendet von Kari Kari natürlich.
Ja.
Schicksalsträchtigen Tag für das Burgenland.
Genau, es war ein nach 100 Jahren ein großer Schock. Und wir haben uns jetzt gedacht, bevor wir jetzt reingehen, drinnen aufnehmen, ist ein bisschen anstrengend. Wir reden jetzt mal drüber, was wir so erwarten. Und Michi, du hast da eine sehr schöne Idee gehabt. Wir müssen uns mal mitnehmen, was wir jetzt uns da vorbereitet haben.
Genau, also wir wollen ja uns ansehen, ob die Ausstellung gelungen ist oder nicht, oder was gelungen ist und was nicht gelungen ist. Und da haben wir uns überlegt, dass wir, bevor wir die Ausstellung sehen und hineingehen, uns ein paar Fragen an die Ausstellung überlegen, beziehungsweise jeder drei Themen zusammensucht, die jetzt, sagen wir mal, vom Bekanntheitsgrad nicht in der ersten Reihe stehen, die aber doch in irgendeiner Form relevant sind in der Geschichte der vergangenen 100 Jahre des Burgenlands. Und mit diesen drei Fragen gehen wir jetzt in die Ausstellung. Kommen diese Themen vor? Wenn ja, in welchem Ausmaß kommen diese Themen vor? Und ich würde sagen, wer macht als erster seine drei Themen? Wer stellt seine drei Themen zunächst vor?
Ja, dann fangen wir an. Also im Prinzip spielen wir Bingo. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Ja.
Wir haben dann 12 Themen. Ja, als jemand, der von allen Anwesenden am wenigsten über das Burgenland immer noch weiß, wahrscheinlich. Was mich interessieren wird, ein Thema, das vorkommen könnte, aber vielleicht auch nicht vorkommt. Die Affäre Uhudler habe ich mir mal vorgenommen, wo ich mir jetzt nochmal eingelesen habe, was ja wirklich ein tragisches Kapitel der burgenländischen Geschichte ist.
Wenn nicht sogar das Tragischste.
Wenn nicht das Tragischste und nur bis 2030 aktuell ja eine Lösung vorliegt. Das ist schwierig. Ich hoffe, da wird drüber geredet. Gerade jetzt, wo wir da im Südburgenland sind, ist wichtig. Dann würde ich gern etwas über die Esterhazy und die Batschani sehen. Ich weiß nicht, ob es zu viel verlangt ist, aber was Kritisches wäre gut, weil ja gerade ich gelernt habe, dass im Gegensatz zu den Habsburgern die nie enteignet wurden, was ja zumindest interessant ist. Ja, und dann habe ich noch aus dem Kärntner Background kommend, würde mich interessieren, ob über Ortstafeln überhaupt geredet wird, wenn man so in Richtung Minderheiten und so schaut. Hier in der Gegend gibt es ungarische zweisprachige Ortstafeln zumindest. Schauen wir, ob drüber geredet wird. Das wären meine drei.
Als meine drei Themen habe ich mir rausgesucht, ein Thema aus der Zwischenkriegszeit, das heißt also nach 1921, und zwar ganz konkret, wie wird die Geschichte der burgenländischen Jüdinnen und Juden dargestellt, welcher Raum wird ihnen gewidmet, und dann habe ich mir noch zwei Themen aus der Nachkriegszeit rausgesucht. Das eine ist sogar artverwandt mit deiner Uhudler-Geschichte, nämlich der Weinskandal Mitte der 1980er Jahre, ob der vorkommt und in welcher Form er vorkommt. Und das dritte Thema der Nachkriegszeit, das ich mir rausgesucht habe, ist ein Thema, zu dem man eigentlich zur tagesaktuellen Politik auch eine Brücke schlagen kann, wenn man in Richtung Wien schaut, wo ja gewisse Gebiete jetzt besetzt gehalten worden sind. Und ja, mein Thema wäre dann die Neusiedlerseebrücke, ob das vorkommt und in welchem Ausmaß das vorkommt.
Ja, und ich als historischer Laie sozusagen in der Runde hätte auch die Esterhazy genommen, aber da das ja schon vergeben ist, habe ich natürlich einen extra Punkt vorbereitet.
Fleißig.
Ja, also ein Punkt, der höchstwahrscheinlich vorkommt, aber interessant wäre, in welcher Form, nämlich wie sehr das Burgenland unter dem Eisernen Vorhang gelitten hat. Also das stelle ich mir schon so vor, dass das ist vielleicht so schon so aufgegriffen worden, dass da die Burgenländer natürlich am meisten darunter gelitten haben. Natürlich haben sie da auch Flüchtlinge aufnehmen müssen und das war ja sicher auch, waren ja Strapazen. Der zweite Punkt, und das war eigentlich der Bonuspunkt, waren die Volksgruppen als Deko. Also würde ja auch zur schönen Burg gut dazu passen. Und dritter Punkt, was ich eher nicht glaube, aber was schon sehr witzig wäre, ist der Geburtsort vom aktuellen Landeshauptmann. Ob der in irgendeiner Form vorkommt, das wäre irgendwie witzig.
Ob sie ihn besonders
herausheben, erwähnen.
Okay. Sehr schön. Das sind die Punkte vom Davor. Und ich habe mir, so wie der Ralf auch, am Weg nach Schleining im Zug meine drei Punkte überlegt. Also es passt eigentlich zu dem, was der Davor meinte zum Schluss, ob ich weiß gar nicht, was sein Geburtsort ist. Jedenfalls, ich möchte wissen, wie die Sozialdemokratie dargestellt wird in dieser Ausstellung und wie sich vielleicht auch diese Ausstellung erklärt, dass sie im Burgenland so erfolgreich ist. Das würde mich interessieren. Zum anderen, die Volksgruppen lasse ich aus und bin gespannt auf die mediale Rolle so ein bisschen, weil dieses Land hat keine eigene Tageszeitung zum Beispiel und ob die Medien im Burgenland irgendwie thematisiert werden und wenn, dann wie. Und das war's dritte. Ralf, weißt du es noch?
Das Leiterbahnschark.
Das Leiterbahnschark wollte ich, genau, danke.
Sehr schön.
Das ist, wann ist das entstanden?
Aber das wird sicher folgen. Also das geht ja nicht, das 100 Jahre Burgenland ohne das Leiterbahnschark.
Genau, also das ist so ein, welcher Bezirk war das, in Güssing? Oder in Oberwart, so, oder?
Nein, das ganze Burgenland war das Leiterbanat.
Ach so, aber ich dachte mir, das ist so ein.
Nein, das Leiterbanat ist ausgerufen worden in Oberwart, aber das war so der Freischärlerstaat und die Freischärler sind ja.
Aha. So, das, die Erklärung vorweg, aber im Prinzip, es gab auch ein sehr schönes Theaterstück von der, ich glaube, der Theaterinitiative Burgenland, wo es um das Leiterbahnschark ging, die dann eigene Postkarten und so weiter hatten. Vielleicht sehen wir eine. Gut, und jetzt, Was bleibt uns noch über? Darwoche, wie du das sagen?
Also ich habe jetzt natürlich zu spät recherchiert und mich nicht so gut vorbereitet, wie zuerst behauptet. Der Landeshauptmann ist nämlich in
Nazareth,
Vorau geboren, in der Steiermark, nicht in Nazareth. Aber seine Volksschullaufbahn war in Grafenschachen, Pinkerfeld und Oberschützen, also schauen wir mal.
So, und jetzt blechen wir noch die 9 Euro Eintritt.
9 Euro? Jetzt erwarte mal was, also das, ja. You better deliver.
Das ist fast so viel wie in der Albertina.
Fast so viel wie 10 Euro.
Fast so viel.
Gut, dann freuen wir uns jetzt.
Neusiedlersee-Brücke?
Ja.
Ist sie da?
Ja.
Sag
her, schau. Planzeichen Neusiedlersee.
Ja, bitte.
Na gut, aber wo ist der Text?
Oder ist er?
Da bist du,
ne? Ja.
Das sind wir richtig. Der Uhut, ne?
Das funktioniert nicht. Der Stift.
Jetzt ein Bingo.
Um diese Trauben rankt sich so manche Legende an und dazu mal. Und laut Weingesetz 1985 steht er außerhalb der Edelweide als nachgemachter Wein, wie es dort wörtlich heißt, ihn in Verkehr zu bringen, ist verboten.
700 Tische, jeder Tisch ist eine Volksgruppe, beziehungsweise eine religiöse Gemeinschaft zugeordnet.
So, wir sitzen jetzt hier in Mikes Zaffee-Pub.
Und Top-Adresse, würde ich sagen.
In Schleining, sicherlich.
In Schleining.
Genau. Und wir sind jetzt frisch aus der Ausstellung raus komplimentiert worden.
Aber ich glaube, wir haben eigentlich mehr oder weniger alles gesehen, gell? Aber
das kann man so sagen. Wir haben unsere Eindrücke einmal gesammelt. Ich glaube, der Tenor ist Kraut und Ruhm, oder?
Also wir sind auf jeden Fall, wir werden, glaube ich, sicher nochmal gleich drüber reden im Detail. Was
wir werden uns dann gleich unterhalten,
das, ja. Die Wortkombination Kraut und Ruben ist gefallen.
Ja.
Ist gefallen.
Mehrmals.
Aber wir haben uns auch gedacht, ja, wie der David so schön gesagt hat, was ist burgenländischer als Kraut und Ruben?
Ja, das stimmt. Sterz vielleicht noch. Aber vielleicht kann er sich dazu äußern.
Ja, fangen wir an mit unseren
mit unserem Bingo.
Unserem Bingo.
Ja, also Einsatz haben wir keinen gehabt. Leider. Oder der verliert, muss gleich nochmal in die Ausstellung.
Die übrigens nicht 9 Euro gekostet hat, nicht fast 10 Euro, sondern 15 Euro. Und Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ganz kurz dich unterbrechen darf, kommt es nur mir komisch vor, dass eine Landesausstellung, die ja durchaus Steuergeld finanziert ist, korrigiert mich, so teuer ist? Also ich finde es arg.
15 Euro, Albertina-Klasse, ich weiß nicht. Es ist, also ich kann mir schon vorstellen, dass da viel Geld reingeflossen ist in die Installationen. Bei manchen kann ich es mir nicht vorstellen, aber wurscht. Das sollte, glaube ich, schon niederschwellig sein. Also das wäre schon die Idee, glaube ich, von so einer Ausstellung. Das
wäre meine Hoffnung gewesen, weil ich denke mir so, gut, man kann jetzt lange diskutieren, ob Ausstellungen nicht prinzipiell gratis oder kostengünstig sein sollten, wie es in vielen Ländern der Fall ist, ist jetzt wurscht. Aber ich finde so eine Spezialausstellung, die vom Land für die Bewohner des Landes de facto, ich meine, das ist ja der Anspruch, gemacht wird mit dem Geld des Landes, finde ich eine gewisse Niederschwelligkeit, weil 15 Euro, ich meine...
Ja, naja, das eine ist das Ideelle, natürlich kostet es auch Geld, also das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist nichts, was das Land nicht zahlen könnte.
Also ein Gedanke vielleicht, dass, ich weiß nicht, wie viel von den Renovierungsarbeiten der Burg auch über die Ausstellung vielleicht finanziert oder refinanziert werden wollen, weil das kostet auf jeden Fall Geld, ja. So ein Ding zu erhalten.
Man muss auch an die Künstler denken, die Musiker, die da aufgetreten sind. Die muss man auch mitzahlen, natürlich.
Für die hat der Alfons Heider mit abkassiert.
Ja. Aber mit dem Besuch einer Kleinfamilie hast du schon drin. Zum Orchester.
Ja, aber ich würde mal sagen, Davor, fang mal mit dem Bingo.
Bingo.
Was waren deine 3 Punkte, die du dir erhofft erwartet hast?
Ja, also ich habe sogar ein Dosco-Zelt gefunden. Aber mit meinem Irrtum, dass sein Geburtsort da in Burgenland sein soll, das, ja, das hat nicht gepasst. Grafenschachen war sehr prominent aufgestellt im Zimmer der Sonne. Also, ja, es kann man vielleicht einen Viertelpunkt rausholen. Ja, also Bild plus, ja, ich stelle es mir mal so vor. Was haben wir noch? Minderheiten als Deko. Ja, es ist schon darauf eingegangen worden, also nicht Roma, zum Beispiel war das Attentat auch prominent da, aber es ist, war schon ein bisschen so, ja gut, die haben wir und wir sind divers und gut, passt schon.
Stellvertretend steht vielleicht dafür dieses eine Tischtuch, das über dem Volksgruppen irgendwie angebracht worden ist und wo lauter so Buzzwords drinstehen wie, weiß nicht, Zusammenhalt und Vielfalt und Diversity. Aber ja, es geht nicht wirklich in die Tiefe, glaube ich, bei den Volksgruppen und unsere Probleme. Es wird so ungefähr die Sprecherzahl angegeben, aber was das eigentlich heißt?
Ich meine, dieser große Tisch, wo religiöse und ethnische Minderheiten da auf einen Haufen geworfen worden sind, das habe ich ein bisschen befremdlich gefunden.
Da ist mir aber auch aufgefallen, dass man es vielleicht auf eine Art verkaufen wollte, dass man es als Feel-Good-Story positioniert, weil was mir in dieser Beschreibung, auf diesem bunten Fleckentisch da aufgefallen ist, ist, es wird zwar erwähnt, dass es Assimilationsdruck gegeben hat, aber wie dieser Assimilationsdruck jetzt konkret ausgesehen hat und wie er sich ausgewirkt hat, das wird mit keinem Wort erwähnt. Also, dass man sagt, die Burgenland-Kroaten haben den Assimilationsdruck zum Beispiel in der Zeit des Nationalsozialismus ganz massiv gehabt, aber auch von Seiten der SPÖ in der Nachkriegszeit, Stichwort Robak, das kommt mit keinem Satz vor und das fand ich schon ein bisschen eine vertane Chance, sich auch diesem Aspekt der Geschichte in Bezug auf die Volksgruppen zu stellen. Und also das hat mir zum Beispiel stark gefehlt.
Für mich ein Novum zwischen dem letzten Ausstellungsbesuch bei der Eröffnung und heute war, dass mir aufgefallen ist, dass es den Audioguide gibt und der ist mehrsprachig. Wo für den kroatischen Part, glaube ich, der Juri Cacena, also der ehemalige Leiter oder Interimsleiter der ORF-Volksgruppenabteilung eingesprochen hat. Also das ist ein kleiner Benefit, wobei da auch bei den Volksgruppen jetzt nicht irgendwie speziell für die etwas aufbereitet worden wäre, was sich, glaube ich, vom anderen unterscheidet, vom Rest von der Ausstellung. Also das wäre auch eine Option gewesen, dass du vielleicht für jede Volksgruppe, wenn du da Besucher hast, vielleicht für dich einfach irgendein spezielles Ding noch herzeigst. Ja.
Ja, vielleicht ein bisschen so der Blick vom Außenstehenden. Mir ist es zumindest am Anfang schon erstmal, aber um jetzt mal vielleicht was Positives entgegenzubringen, positiv aufgefallen, dass die Volksgruppen eigentlich von Anfang an zumindest, man kann jetzt darüber diskutieren, wie dekorativ das Ganze war, wenn wir jetzt wieder zu Davos Punkt zurückkommen, aber von Anfang an mitgedacht und mit erwähnt worden, weil ich habe einfach mal geschaut, wann wird das erste Mal überhaupt das Thema Volksgruppen erwähnt und das war in Raum 1, Tafel 2, also das ist schon mal es ist zumindest da, das ist vielleicht positiv zu erwähnen. Man hätte jetzt auch, ich meine, wäre sehr batschert gewesen, aber man hätte auch da deutlich einseitiger anfangen können, jetzt von der Darstellung des Burgenlands und seiner BewohnerInnen, glaube ich. Und in dem ersten Raum war ja schon auch so, dass weiß nicht wie konsequent, aber dass viele der, da waren es so auf Schildern, die leider aus sehr billigem Plastik waren, was ein bisschen ärgerlich fast ist. Aber auf diesen Schildern, wo diese Ortsnamen drauf waren, viele waren zweisprachig angeschrieben, vor allem auf Kroatisch. Ich habe weniger bis keine auf Ungarisch gesehen, was mich ein bisschen irritiert hat. Aber vielleicht gibt es einfach zu wenige. Ja, also gibt es auch einfach nur, ja, gibt es nur eine Handvoll wahrscheinlich.
Ich bilde mir ein, dass bei Oberwart schon Felsöhr gestanden ist.
Das mag sein, ja. Ich habe einfach nur so überflogen und mir sind halt schon so 10 oder was auch immer es dann waren, auf Kroatisch aufgefallen. Und auch das habe ich ganz gut gefunden. Das hat sich, finde ich, zumindest am Anfang, ich würde generell sagen, vielleicht auch Aufmerksamkeitsspanne bedingt, aber dass am Anfang das Ganze mir noch besser gefallen hat als gegen Ende. Weil auch im zweiten Raum, der mir zwar persönlich jetzt nicht viel gegeben hat mit diesen Zeitzeugen, Gesprächen oder Berichten, auch da eine gewisse Diversität da war, dass da auch Volksgruppen präsent waren, dass da verschiedene Generationen, verschiedene Geschlechter und so verschiedene Sprachen. Das wurde schon zumindest irgendwo mitgedacht, würde ich jetzt als Positives in den Raum stellen wollen.
Genau, also beim großen Raum, wo die Ortsnamen angeführt sind, hätte man ja auch die kroatischen und die ungarischen und Ortsnamen der Roma und Sinti nehmen können. Aber es war eher nach Schema Ortstafel. Und das ist halt eine Wahl, die man trifft, glaube ich. Also man hätte durchaus auch bei allen anderen Ortschaften die kroatischen und ungarischen eben Namen nehmen können.
Riesenthema, aber dein dritter Punkt.
Genau, und mein dritter Punkt, Eiserner Vorhang. Das war, also es war jetzt nicht explizit genannt, ich hätte es zumindest nicht gesehen. Vielleicht ist es ja auch Teil der Videos und Audioaufnahmen. Aber zumindest hat man immer wieder hervorgehoben, ja, wie toll man nicht ist, weil man Flüchtlinge aufgenommen hat, 1956. Also das hat meiner Meinung nach schon ein bisschen den Einschlag gehabt, so, und das haben wir auch noch gemacht und super toll. Also ja, weiß nicht, was sagt ihr? Zählt das als Bingo-Punkt?
Na, wollen wir ihnen den Punkt geben, oder?
Den Dabach oder der Ausstellung?
Beiden.
Dann sind es 2,25.
Na schau, immerhin.
Ja, aber also ich würde sagen, das Volksgruppe, relativer Volltreffer, würde ich doch mal sagen. Und das mit dem Eisernen Vorhang. Es ist schon so ein allgemeiner Trend in dieser Ausstellung, dass es sehr blumig, positiv, Vielfalt, Grenzregion, Herausforderungen, ja, aber ja nicht zu dunkel werden. Und ich glaube, von dem her würde ich das so unterschreiben.
Ja, aber so für eine Image-Ausstellung, ich glaube, ist das auch irgendwie zu erwarten gewesen, dass das ausschaut. Da wirst du jetzt nicht super kritisch mit der eigenen Geschichte umgehen. Mhm.
Ralf, du hattest auch drei Punkte, die du dir vor dem Besuch der Ausstellung rausgesucht hast. Mhm. Was war dein Eindruck und wie haben sich deine Punkte
gezeigt? Ja, also mein Eindruck habe ich ja eh schon mal ein bisschen jetzt geschildert. Was ich vielleicht noch herausheben will, ist, der Ort der Ausstellung ist wirklich wunderschön. Also das Schloss ist ein Traum. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt für die Ausstellung auch renoviert wurde, was der Konsti vorher angesprochen hat. Anscheinend einiges oder fast alles. Und das ist wirklich nett geworden. Also das Schloss selber sowieso finde ich sehr pittoresk und auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Und auch die Ausstellung selbst jetzt, was jetzt so rein das Herrichten der Räume angeht und so die Böden und irgendwie nett, alles gut mit Holz gearbeitet. Hat mir Spaß gemacht. So, zu meinen drei Punkten aber. Ich glaube, ich habe nur einen so wirklich getroffen. Ein Punkt war der Uhudler-Skandal fast schon, oder die Causa Uhudler. Und die haben jetzt extra einen Uhudler da bestellt, um das auch
zu verifizieren.
Vielen Dank. Und ich muss sagen, er schmeckt eh okay. Und das ist vorgekommen. Also das ist in einiger Breite sogar tatsächlich vorgekommen. Also es gab einen eigenen Weinraum, über den kann man eh nochmal reden. Der war relativ groß. Und da ist unter anderem auch über den Uhudler geredet worden, auch mit so Videos und hin und her. Und ist es jetzt ein Wein, ist es jetzt kein Wein? Das ist auf jeden Fall vorgekommen. Ansonsten, gut, okay, die Ortstafeln waren eher so einfach mal, hey, eine Frage von mir, ob sie überhaupt eine Rolle spielt im Burgenland im Vergleich zu Kärnten. Ich habe schon gewusst, so arg erinnert. Ist entsprechend auch nicht vorkommen, außer dass am Anfang eben dieser erste Raum sich offensichtlich in der Nennung der zweisprachigen Bezeichnungen an den Ortstafeln orientiert hat. Ja, kann man jetzt diskutieren, ob das jetzt, ich weiß ja gar nicht jetzt, ist es bedeutend genug, dass man es da unterbringen will? Ich meine, man kann argumentieren, es ist eine verdammt große Ausstellung, finde ich. Es geht über 3 Stockwerke in jetzt einem nicht ganz so kleinen Schloss mit auch genug Bodenfläche. Also man hat sich für vieles entschieden. Wir waren vorhin da gegen Ende zugegebenermaßen in irgendeinem Raum, wo einfach nur Fußballtrikots hängen vom Mattersburg her. Mei, also ich weiß schon, gut, da bin ich vielleicht nicht mehrheitsfähig, mich interessiert es halt nicht. Aber ich finde es jetzt einfach nicht sonderlich relevant. Aber okay, ist eine Entscheidung. Ja, und der dritte Punkt hat mich wirklich überrascht. Ich habe nämlich, und ich weiß nicht, ob ihr da was gesehen habt, nichts, überhaupt keinen Verweis auf die Esterhazy oder die Batjanis gesehen. Ich habe keinen Verweis auf ihre Rolle als Großgrundbesitzer heute gesehen oder ihre historische Rolle oder, was mich halt interessiert hat vorher, so warum wurden die eigentlich nicht enteignet im Gegensatz zu den Habsburgern? Und da, ich hab da nicht mal den Namen, nicht einmal das Schloss Esterhazy ist erwähnt worden. Also ich glaube, das Wort Esterhazy ist nicht vorkommen. Also ist komplett daneben. Mein Guess. Außer ihr habt da irgendwas wahrgenommen.
To be fair, wir müssten uns vielleicht noch die Audioguards
Vielleicht sollten wir uns die Audioguides zu Gemüte führen.
Genau, vielleicht sollten wir uns. Ich habe nur Traumsaft da. Uhudler Traumsaft.
Aber der ist auf der Heizung gestanden.
Ja.
Seit 4 Wochen.
Nein. Ja, vielleicht müsste man sich die nochmal anhören, weil ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass einige Themen dorthin ausgelagert wurden. Das heißt, vielleicht, weiß ich nicht.
Das kann sein. Also wir waren jetzt 2 Stunden drin in der Ausstellung und in diesen 2 Stunden haben wir es nicht geschafft, uns alle Räume im Detail anzusehen, geschweige denn die Audioguides dann auch noch mit einzubeziehen. Das geht sie in der Zeit einfach nicht aus.
Genau, aber die Kritik kann ja durchaus sein, dass es zu den meisten Ausstellungsobjekten ja kaum Begleittexte gibt, die länger wären als 2, 3 Sätze oder 2, 3 Absätze zumindest. Und sehr oft, wenn es um den Inhalt ging oder um erweiterte Informationen, hat man sich eigentlich des ORF-Archivs bedient und Fernsehbeiträge. In jedem Raum gibt's irgendwo, also fast jeden Raum ist irgend so ein Bildschirm, den man antippen kann und dann kommt ein ORF-Beitrag aus dem Archiv dazu. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil, ja, das heißt, du hast das Zeug vielleicht gesehen und das bezieht sich auf, weiß nicht, die kroatische Redaktion im ORF aus dem Jahr 2005. Aber was da jetzt vonstatten geht oder quasi eine zeitnahe und wirklich in einer Ausstellung erdachte Verwendung von diesem Material ist es nicht. Also sie haben sich nicht extra die Mühe gemacht, Videos zu drehen für diese Ausstellung und für die Besucher der Ausstellung eigentlich.
Das würde ja generell noch so ein bisschen als Kritik sehen, wobei man das sicher sagen kann, okay, das ist halt jetzt Vorlieben bedingt auch. Mir war es generell auch einfach zu wenig Kontextualisierung. Und man hat in jedem Raum, jetzt abgesehen der Videos, hast du halt immer eine Tafel gehabt, die war halt auf Deutsch und Englisch, was okay ist so. Das, ich glaube, da muss man nicht übertreiben, das muss jetzt nicht auf Kroatisch oder was sein. Aber okay, und da war halt dann jeweils in 5, 6, 7 Sätzen etwas über den Raum beschrieben. Das kann man lesen, dann weiß man ungefähr, was sie dir sagen wollen. Die einzelnen Ausstellungsstücke, wie du sagst, haben kaum Kontextualisierung erfahren, haben kaum Informationen gehabt. Und da kommen wir wieder zum Kraut und drüben Ding. Das ist halt dann so, ja, okay, gut. Ja, da regen sich die Leute im Hintergrund korrekterweise auf. Ja, jetzt ist ein Skandal. Und ja, also es ist halt wirklich so, man, gerade in Räumen, wo dann einfach viel Gegenstände, teilweise sehr unterschiedliche Gegenstände halt einfach in Vitrinen gelegen sind, wo sich sicher mal irgendein Kurator, eine Kuratorin was überlegt hat. Das ist halt schade, wenn dann in keiner Form du eine Möglichkeit hast, den Kontext in der Form herzustellen, dass du das verstehen kannst.
Boshaft könnte man ja sagen, es bedient eine bestimmte Form des Voyeurismus. Aber so zur intellektuellen Kontextualisierung fehlt einfach ja sehr, sehr viel.
Ja, das war das Sinnbild dafür, war ein bisschen diese Vitrine mit dem Ticket für die Deutsche Reichsbahn, gleich neben Wiener Linien, Monatsticket, wo ich mir dachte, okay, warum nicht?
Gut, das heißt, Esterhazy haben wir nichts gehabt. Soll ich gleich anschließen mit meinen 3 Punkten? Meine 3 Punkte in chronologischer Reihenfolge. Gut, ich hab in der Zwischenkriegszeit den Punkt mir erwählt, wie wird denn eigentlich die jüdische Geschichte des Burgenlandes dargestellt. Und ja, es wird zumindest gleich zu Beginn der Ausstellung ein bisschen angedeutet mit der Kippa, die in einer Vitrine ist, aber da hat mir auch ein bisschen die Kontextualisierung, die wir ja schon vorhin erwähnt haben, gefehlt, weil dann ist es einfach eine Vitrine mit einem Hut, mit Kippas und dann gibt es noch das Kopftierchen dort, und also so Kopfbedeckungen.
Da sind wir wieder bei der Arbeitspunkt, ein bisschen so dieses als Dekoration, ne?
So ein bisschen ist das so rübergekommen. Und das erste Mal, dass diese Geschichte der jüdischen Gemeinden des Burgenlands angerissen wird, ist dann in diesem ominösen Raum, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben, mit diesem bunten Tischlein, so dieses, wo einfach Sprache und Religion in einen Topf geschmissen werden und kräftig umgerührt wird. Dort kommen Jüdinnen und Juden vor, oder die jüdischen Gemeinden werden ganz kurz angerissen. Das ist ein Absatz. That's it. Und der Punkt, wo Jüdinnen und Juden ein bisschen ausführlicher beschrieben werden, ist dann im nächsten Raum, wo vier Monitore stehen, so ein bisschen vereinsamt und ein bisschen trist ist der Raum. Dort hast du dann einen Monitor zu den Burgenlandkroaten, zu Jüdinnen und Juden, zu Roma. Und ja, da sind ein paar Interviews, die ja, meine Institution auch gemacht hat, die Forschungsgesellschaft. Und jein, ich meine, gut, es ist schon gut, dass es drin vorkommt. Und aber da wäre es vielleicht irgendwie auch angebracht gewesen, das auch schriftlich ein bisschen zu kontextualisieren, dass also 1938 die Jüdinnen und Juden nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich schlagartig das Land verlassen mussten, vertrieben worden sind. Das hat mir ein bisschen gefällt. Beziehungsweise, das habe ich jetzt vergessen, es hat ja noch einen Monitor gegeben mit den Deportationen und da hat man dann auch Statistiken einsehen können, wohin sind burgenländische Jüdinnen und Juden deportiert worden und die Altersstruktur, das war so. Beziehungsweise konntest du auch nach einzelnen Personen suchen. Das war wiederum sehr gut, fand ich sehr gut.
Jetzt muss ich auch sagen, jetzt, es gab ja schon diesen Raum, ich meine, ist ja irgendwo obligatorisch und zu Recht, es gab ja den Holocaust-Raum, der, wie ich finde, jetzt von der Gestaltung her vielleicht ein bisschen faul, es war halt wieder ein schwarzer Raum mit ein bisschen Text, ist schon angemessen, aber natürlich haben wir das auch schon 40 Mal gesehen, aber ist okay. Und den habe ich wiederum ganz gut gestaltet, auch gefunden von den Texten her, da ist auch immer wieder gesagt worden, weil es ja relativ kurz war, weil sie ja, wie wir schon gesagt haben, wenig Text verwenden, was ja sicher eine Entscheidung war, ist da immer erwähnt worden, so ja, man kann es in Worten ja gar nicht beschreiben, was für ein Grauen das war. Das fand ich auch als Lösung okay. Das hat es schon gegeben, so komplett halt, ne?
Ja, also ich glaube, summa summarum würde ich sagen, dieser Punkt ist zu 90% erfüllt gewesen. Wobei, wie gesagt, also wenn ich jetzt mit der Einstellung reingehe in die Ausstellung, ich möchte jetzt etwas erfahren über die Geschichte der Jüdinnen und Juden im Burgenland oder inwieweit Jüdinnen und Juden zur Geschichte des Burgenlands beigetragen haben, dann muss ich sagen, ist das eine herbe Enttäuschung gewesen. Also ich hätte jetzt da, wenn ich ganz blank hineingehe und ich weiß nicht einmal, dass Jüdinnen und Juden im Burgenland gegeben habe, dann hätte ich schon ein bisschen was mitgenommen. Aber mehr als, dass es da jüdische Gemeinden gegeben hat und dass die dann 38 zerschlagen worden sind, das war ein bisschen eine dünne Suppe, aber wenigstens hat es das gegeben, ja. Das muss man ja schon, deswegen, ich würde sagen, 90% des Punktes sind erfüllt.
Angeblich haben wir mit unserem Ticket auch noch ein weiteres Ticket gelöst. Wir können gratis in die renovierte Synagoge von Schleining rein, aber ich glaube, die ist noch nicht fertig renoviert. Also im März wird es eröffnet.
Beziehungsweise ist ja an die Synagoge vorne dran dann noch das Rabbinerhaus angebaut. Ich weiß nicht genau, wie das gelöst werden wird. Da lassen wir uns gerne überraschen. Wir können ja im März noch einmal herkommen und uns dann diese Synagoge mal zu Gemüte führen.
Weil die Anreise aus Wien so problemlos funktioniert, genau, ja.
Ich bin überzeugt davon, dass die Infrastruktur im Burgenland nicht zu wünschen übrig lässt.
Ein Beispiel dafür?
Ein Beispiel dafür wäre, dass ich heute mit dem Auto hergefahren bin.
Nein, ein Beispiel für die Infrastruktur wäre diese ominöse Brücke.
Achso,
wenn das dein nächster Punkt
jetzt ist. Jetzt hast du mir eine elegante Brücke gebaut zum nächsten Thema. Bist du wahnsinnig? Und ich stehe auf dem Schlauch und habe das jetzt nicht mitbekommen, aber ganz großartig. Jui, also wow, du bist ein intellektueller Kapazunder.
Na gut. Ich denke einfach weiter.
So, genau. Der nächste meiner drei Punkte in chronologischer Reihenfolge war die Neusiedlerseebrücke. Die Neusiedlerseebrücke ist ein Kuriosum burgenländischer Geschichte, die aber trotzdem irgendwie auch relevant ist für die Geschichte der Umweltbewegung in Österreich. Was war die Neusiedlerseebrücke?
Oder es hat, eben nicht.
Die Neusiedlersee Brücke, wenn wir vorgreifen wollen, ist ein Projekt, das letztlich dann nicht realisiert worden ist. Aber die Idee der Neusiedlersee Brücke war, den Seewinkel infrastrukturell an die Region rund um Eisenstadt anzubinden. Das heißt, man wollte eine Brücke ziehen von Ilmitz bis Mörbisch. Und Pläne dafür hat es ja schon in den 50er Jahren gegeben. Hat sich damals dann niemand drum gekümmert. Und unter Theodor Kehry ist dann dieses Projekt wieder auferstanden wie Phönix aus der Asche. Da hat man dann Pläne zeichnen lassen und Machbarkeitsstudien erstellen lassen. Und ja, man hat dann angefangen, das auch durchzuplanen und durchzudenken. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre ist es dann sogar beschlossen worden von der Landesregierung. Und das hat dann sozusagen die erste wirklich große Bewegung im Bereich des Umweltschutzes in Österreich ausgelöst. Ich denke da zum Beispiel an den Nobelpreisträger Konrad Lorenz, der da in der ersten Reihe gestanden ist gegen dieses Projekt der Neusiedlerseebrücke, weil die Idee war ja auch, dass man im Neusiedlersee eine künstliche Insel aufschüttet, wo man dann vielleicht ein Restaurant hinparkt und sehr viele Parkplätze macht. Und
ja, aber die 3 Kilo Sand, die man dafür braucht, bei der Tiefe haben wir da gerade, oder?
Das hätte man noch, aber das Problem dabei war und das Argument der Umweltschützer war, dass du dann dort dein Auto waschst und der ganze Mist dann einfach in den Neusiedlersee hinein gewaschen wird, ganz abgesehen davon, dass das einfach ein Ökosystem ist, ein geschlossenes Ökosystem, in das du da dann Infrastruktur reinbaust.
Aber ist das jetzt vorkommen, die Brücke? Jetzt löse mal auf.
Ja, die Brücke ist tatsächlich vorgekommen, aber also von dem Start der Umweltbewegung oder von der Bedeutung des Umweltschutzes für Österreich, das ist vollkommen untergegangen. Also das, ich meine, die Neusiedlersee-Brücke hat 2 Bilder bekommen, 2 Pläne und einen Minimaltext. Also das war wirklich ein bisschen traurig, wenig. Gut, aber immerhin, es ist vorgekommen. Wollen wir dem Ganzen einen halben Punkt geben?
Man kann den schon einen ganzen geben, würde ich sogar sagen. Also, ich würde den ganzen Punkt geben, weil es sehr spezifisch war und ich mir gedacht habe, sowas soll vorkommen. Ich habe es ja nicht gekannt. Also war meine Annahme auch, okay, wird es auch nicht so ein Thema sein bei der Ausstellung.
Du bleibst dabei, du gibst dem Ganzen einen Punkt, ich bleib dabei, ich gebe dem Ganzen einen halben Punkt. Und ja, genau, der letzte Punkt, den ich gemacht hätte oder auf den ich geachtet habe bei der Ausstellung, war der Weinskandal Mitte der 1980er Jahre. Und ich glaube, dem kann man den vollen Punkt geben. In diesem Raum, wo es ums Essen gegangen ist, ums Weintrinken, hat es auch so einen Monitor in einer Ecke gegeben mit einem eigenen ORF-Beitrag zu diesem Glykol-Skandal, Diethylenglykol. Es wird umrissen, es wird nicht so sehr ins Detail gegangen, also dass zum Beispiel der erste war, der in den Häfen gegangen ist, das wird geflissentlich ignoriert und ich habe jetzt seinen Namen genannt, oje. Gut, passt, aber es ist vorgekommen. Ich habe allerdings einen Fehler gefunden, denn dieser Weinskandal ist ja aufgeflogen ab April 1985, beziehungsweise eigentlich noch im Dezember 1984 in einem Labor im zweiten Bezirk. Da hat es einen anonymen Hinweis gegeben, dass man vielleicht in diesem Wein einmal nachschauen sollte, womit da gepanscht wird. Aber bei einer Schlagzeile in diesem Raum, wo diese ganzen Headlines aus Zeitungen, dieser Zeitungskollage steht, dort ist ein falsches Datum angegeben. Dort wird der Weinskandal im Mai 1984 verortet. Also da haben die Behörden zwar schon gewusst, dass gepanscht wird, aber noch nicht womit. Und es hat noch niemand ermittelt, weil man nicht gewusst hat, wo dieser Winzer jetzt plötzlich diesen qualitativ höherwertigen Wein herkriegt. Also da hat, gut, das ist aber wirklich, that's minor stuff. Da hat man halt statt der 5 eine 4 hingeschrieben, da hat sich jemand vertippt, aber ich denke, das.
Ja, ich glaube auch bei der Zuordnung der beiden Gründer der Jellybühne gab es auch eine Namensverwechslung. Also so kleine Fehler haben sich halt
Kleine Stolperer.
Arthur ist halt aus Wien, was soll man machen?
Kleine Stolperer hat es gegeben, aber gut, es ist vorgekommen. Alle drei Punkte, die ich genannt habe, sind auf die eine oder andere Art und Weise vorgekommen. Und Konstantin, deine drei Punkte.
Na, fangen wir an bei der Brücke, die du mir zuschanzt. Wir waren in diesem Raum, wo die Headlines so eingeblendet sind, so Schlagzeilen eigentlich, die das Burgenland irgendwie berührt haben oder thematisiert haben im letzten Jahrhundert. Und ich weiß nicht, ob das schon dem Medienpunkt und Tageszeitungspunkt gerecht wird. Zum Beispiel eine Zeitung, die darunter deren Headlines des Öfteren vorgekommen sind, war die BF, die es heute nicht mehr gibt, oder? Das ist.
Die gibt's als Online-Archiv.
Als Online-Archiv,
aber es ist keine aktive Zeitung.
Genau, und die BF ist die Burgenländische Freiheit und war die so ein bisschen SP-Organ. Und man hat auch immer, wenn man diese Headlines gelesen hat, gab es da halt immer auch, sagen wir, jetzt die Bezugnahme von der BF zum Beispiel, Jubel um Sinowatz überall in Österreich. Ja. Interessant, dass das die Rote Zeitung so titulieren würde. Oder neue Landesverfassung als Geburtstagsgeschenk, zukunftsweisend. Auch BF, die Zeitung für das Burgenland, 16.09.1981. Aber die Kontextualisierung, was die BF eigentlich ist, ja, und wofür sie steht, das gab es nicht. Beziehungsweise mir wäre sonst nicht wirklich aufgefallen, dass dem Punkt Medien irgendwie eine gewisse Bedeutung zugeschanzt wird. Wie gesagt, es gibt immer diese ORF-Archivbeiträge, es gibt die Hrvatska Novina und andere Medien, die vielleicht so irgendwo aufliegen. Aber die eigentlich das Fehlen der Medien im Burgenland zu thematisieren, das hat's nicht gegeben. Insofern würde ich sagen, der Punkt kann nicht gegeben werden. Dann gehen wir noch zurück zur Gründung des Burgenlandes, des Leiterbahnschark. Michi, was ist das?
Das Leiterbanat, das war ein Freischärler Staat in Oberwart ausgerufen, hat etwa einen Monat lang existiert, Oktober bis November 1921. Aber, also ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht gesehen in der Ausstellung. Ich bin da durchgehuscht, ich habe nach meinen Punkten gesucht, ich habe mich jetzt nicht so sehr darauf fokussiert, aber mir ist es nicht aufgefallen.
Also ich glaube, vielleicht kommt in den Audio-Guides vor, was ich gehört habe, es kommt auch im kroatischen Audio-Guide immer wieder das Wort Freischärlerei vor. Aber ich glaube, dass sie ein eigenständiges Territorium als ihr eigen deklariert hätten, gab es nicht. Insofern Leiterbahnschark leider nicht, wären aber schöne Briefmarken und dergleichen gewesen. Also
wir müssen noch einmal wiederkommen.
Wir müssen noch einmal kommen.
Das nutzt nichts. Dritter Punkt.
Mein dritter Punkt war die Sozialdemokratie, aber ich will das nicht nur an mir lassen. So. Also wie würdet ihr das einschätzen? Wurde sie thematisiert? Also für mich war das jetzt nicht so klar eigentlich.
Thematisiert schon, also thematisiert hat man es, aber es ist halt, ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel an Fritz Roback denke, dann denke ich automatisch die SPÖ mit, weil er war einfach SPÖ-Bürgermeister und dann auch Landtagsabgeordneter. Und das ist irgendwie unter den Tisch gefallen, dass diese Assimilation der Burgenland-Kroaten eben ganz eng verbunden ist mit dem Burgenland, mit der Sozialdemokratie. Wo es vielleicht vorkommt, ist bei einem ganz kurzen Beitrag OF, aus dem ORF-Archiv, wo der Nikola Bencic, oder Bencic ist ja falsch geschrieben dort, es kurz erläutert, dass die christlich-sozialen oder halt eben konservativen Klerikalen eher für die Burgenland-Kroaten eingetreten oder für den Erhalt der burgenland-kroatischen Sprache eingetreten sind und die SPÖ sich da eher quergestellt hat. Aber so in der Ausstellung selbst wäre es mir nicht aufgefallen.
Ja, es gab sonst nur so die Gesichter der Landeshauptmänner und deren Stellvertreter.
Aber noch nicht einmal, ich meine, da hat es, ja genau, Landeshauptleute, Stellvertreter, aber das war auch irgendwie nicht so gut kontextualisiert, würde ich sagen. Da waren halt einfach eine Reihe an Fotos, an Porträtfotos an die Wand geknallt und
mir fehlt so ein bisschen die parteipolitische Geschichte ganz Österreichs und des Burgenlands fast durchgehend. Mir kommt vor, das hat man ziemlich ausgeklammert. Es gab natürlich Bezugnahme auf Schattendorf, auf Bürgerkrieg dann auch und so weiter, Erste Republik, ohne jetzt zu sehr auf die Parteien einzugehen einfach. Und ich glaube, das ist allgemein schon relativ stark außen vor gelassen worden, so hätte ich es wahrgenommen, dass Parteipolitik und damit auch die Rolle der SPÖ, vielleicht ja ganz gut so, das haben sie sich zumindest nicht selbst beweihräuchert, da eher außen vor war.
Ich kann also Ralf zum Beispiel zustimmen. So irgendwie die parteipolitische Landschaft des Burgenlandes ist mir nach dem Ausstellungsbesuch jetzt nicht wirklich klar. Und
auch so Sachen, die ihr von Michael erst gelernt habt, so dass ja irgendwie der Norden mit so Beziehungen zu Wien, viel Bänderschaft eher rot geprägt, der Süden eher schwarz geprägt traditionell, das ist nicht vollkommen. Und ich finde, das ist jetzt nicht ganz so unwichtig, ne?
Wie gesagt, also wenn man schon ein aufgeklärter Burgenländer oder Burgenländerin ist und diese Ausstellung besucht, wird man nicht allzu viel Neues mit nach Hause nehmen, außer dass es vielleicht recht interessante Möglichkeiten gibt, eine Ausstellung zu gestalten, was technische Natur angeht.
Also ich glaube, technisch spürt es schon viele Stückchen, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und es ist sehr imposant aufbereitet, das in jedem Fall. Ich glaube, aber wenn wir... Ich weiß nicht, sind wir schon bei einem Fazit angelangt? Wollen wir ein Fazit ziehen? Das muss man, glaube ich, so ein bisschen, wie soll ich sagen, janusköpfig sehen oder aus verschiedenen Perspektiven die Ausstellung betrachten. Wollen die Aussteller oder die Kuratoren eine Ausstellung liefern für eine Zielgruppe, die schon Bescheid weiß über die burgenländische Geschichte? Oder wollen Sie eine möglichst allgemein aufgestellte Ausstellung liefern, bei der wirklich jeder irgendetwas mitnehmen kann? Gut, man hat sich jetzt halt für die breite Masse entschieden. Ich glaube, wenn jemand zur Geschichte des Burgenlands nichts weiß, der wird sich definitiv was mitnehmen und das ist visuell sicherlich imposant. Wir haben eh festgestellt, Kraut und Ruhm, also da ist alles irgendwie zusammengeschmissen und deswegen wird sich wahrscheinlich auch jeder und jede Besucher, Besucherin etwas aus dieser Ausstellung mitnehmen können. Und wenn es nur ist, dass man das Dress vom Didi Kübauer oder vom Andi Ivanschitz da hängen gesehen hat. Ich für mich kann sagen, ich habe jetzt noch nichts Neues mitgenommen, außer eben visuelle Reize, dass man jetzt einmal diesen Friedensvertrag von Saint-Germain einmal sieht, wenn es auch nur ein Faksimile ist.
Ja, also ich glaube... Ähnlich, ich würde es noch vielleicht ein klein wenig kritischer sehen als du. Du sagst jetzt, man hat sich für die breite Masse entschieden. Ja, das hat man. Ich finde aber auch, man hat dem Ganzen nicht nur einen breiten und dadurch notwendigerweise oberflächlichen Touch gegeben, was okay wäre, wenn das die Zielsetzung ist. Das ist okay. Ich finde, man hat es aber zu sehr in eine Wohlfühlveranstaltung abdriften lassen, was, glaube ich, auch einfach so gewünscht war. Das ist sicher kein Zufall. Es gibt so Sachen, die man ansprechen muss. Klar, die Shoah wird angesprochen, ist sehr gut so, natürlich. Es gibt ein paar Sachen, die auch vielleicht kritisch beleuchtet werden, aber gerade wie das Burgenland heute dasteht und diese Gesamtstory, so 100 Jahre Burgenland, wo haben wir angefangen, wo sind wir heute, ist eine unfassbar positive, die wenig Raum für Schatten lässt in dieser Ausstellung, wo am Schluss halt einfach eine Erfolgsstory erzählt werden soll. Und kann man ja argumentieren, ist in vielerlei Hinsicht auch sicher war und ist auch sicher eine Erfolgsstory, aber nicht in allen. Und das wird meiner Meinung nach nicht wirklich so dargestellt. Und das finde ich schade, weil auch wenn man in die Masse gehen will, auch wenn man in die Breite gehen will, auch wenn man an Leute herantreten will, die vielleicht wenig Vorwissen mitbringen, kann man da auch ein bisschen mehr als, wenn nicht mal schwarz-weiß, ist eigentlich nur weiß. Man könnte ein paar Graustufen und vielleicht ein bisschen was Schwarzes auch reinbringen. Und nicht nur das Tiefschwarz der Shoah, das halt einen Raum kriegt. Das wäre so mein Punkt. Ansonsten finde ich, dass das von sowohl, was ich schon gesagt habe, der Ort ist allein schon sehenswert. Es ist nett, in so einem schönen Ambiente eine Ausstellung sich anzuschauen. Es ist die Umgebung nett, wenn man aus dem Fenster nicht mehr rausschaut. Das ist alles sehr angenehm. Vielleicht noch ein zweiter Punkt. Es ist mehr als nötig gewesen wäre. Zu sehr in die Breite thematisch, glaube ich. Also ob man jetzt wirklich vom Kübauer oder das Trikot brauchen, weiß ich nicht. Ein paar Themen weniger und dafür ein bisschen mehr in die Tiefe hätte auch nicht wehgetan, meiner Meinung.
Und Davor.
Jo, Was die Minderheiten betrifft, kann man nicht sagen, dass es nicht vorkommt. Es kommt von vorn bis hinten schon immer wieder. Also wie ihr gesagt habt, wenn man es auf die breite Masse umlegt, dann weiß jemand zumindest, aha, da gibt's mehr als nur deutschsprachige Bevölkerung. Also mehr als nichts, sage ich jetzt mal. Man sieht auch teilweise ein bisschen an der Darstellung von dem Ganzen, wie zum Beispiel, ja, da habt ihr ein gekratztes Ei, das kommt da aus Stinaz, super. Oder da habt ihr den aktuellen Bischof im Burgenland, nehmt ein Bild vom Dalai Lama, also ein bisschen komisch. Dann den Anschlag in Oberwart, den habe ich ein bisschen befremdlich gefunden, weil man fährt nicht wirklich was, außer hier ein Brief von Franz Fuchs, der Kommentar oder wenig kommentiert, kontextualisiert hingelegt ist, neben Teilen von der Bombe oder von den unterschiedlichen Bomben. Das muss nicht sein. Also das, da habe ich mir gedacht, was sagt das jetzt aus? Was ja, schrecklich, aber ich lerne nichts drüber. Wie trifft es das Leben von Rom und Sinti in Burgenland? Zusätzlich noch ein großes Bild von einem Künstler mit den vier Gesichtern der Opfer von Oberwart, wo man denkt, auch schön und es ist da, es ist präsent, aber viel nehme ich davon nicht mit. Also ich habe mir gedacht, man hätte viel mehr daraus machen können, auch ein bisschen die Zielgruppe der Burgenländerinnen und Burgenländer reinholen, als ein bisschen eine Verantwortung wecken für die Vielfalt, die wir haben und nicht so, da ist jetzt was passiert, so wie in einem Krimi, da Opfer, hier Bombe und Fall gelöst, ja.
Gibt es eine Besuchsempfehlung oder gibt es keine Besuchsempfehlung?
Also ich würde auf jeden Fall eine Besuchsempfehlung aussprechen. Ob man sich leisten will, ist die andere Frage, aber das ist schon, glaube ich, eine der besten Ausstellungen, die es im Land überhaupt zu sehen gibt. Es ist schon ein gewisser Quantensprung. Also fürs Burgenland, ja, repräsentativ, aber die haben halt wenig reingepackt in sehr viele Räume.
Ich will nur nicht einigen, zum Teil sehr kleinen Museen, die es im Burgenland gibt, die qualitativ sehr, sehr hochwertig sind. Ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, dass diese Museen mit dem nicht mithalten können. Die haben auf kleinem Raum mit weit, weit weniger Budget Ausstellungen auf die Beine gestellt, die sich auch sehen lassen können. Also das will ich nur noch erwähnt haben, nicht, dass wir da den Eindruck erwecken, dass diese Ausstellung also Lichtjahre entfernt ist von dem, was sonst im Burgenland geboten wird. Das stimmt so nicht.
Okay, dann danke ich für diese Klarstellung.
Ich würde auch sagen, ja, ich würde empfehlen, das zu besuchen. Ich würde es nicht unbedingt heiß empfehlen, jetzt als Nicht-Burgenländer an Nicht-BurgenländerInnen. Es ist inhaltlich... Na, ist okay. Optik her und von der Technik her gut gemacht. Ich würde empfehlen, macht es, wenn ihr es euch leisten wollt und könnt. Fahrt her, macht einen Tagesausflug draus. Die Gegend ist schön. Der Ort ist ganz nett, wo wir da gerade sitzen. Die Burg ist schön, wie schon jetzt mehrmals erwähnt. Und dann sehe ich keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Ja, was hat immer mal jedno pitanje? Da, ja, Bingo. Da. Koi pobedio. Ich mislim da nisam ja nicht opvjede, ali Michal, ti si imao 2,5, je li to bilo tako?
2,5, da.
2,5. No. Čestitamo. Čestitam.
Lipa vala. Ja, lipa vala. Ba, ne bi si bil mislil. Ba, bo me veseli. Me jako čast. Čestil.
Ti ćeš dostat jahresabo od novog glasa.
Wow.
I onda moramo već puti si moduje.
Čestitam, okay. Brate.
Super, lipa vala. A sada pitanje na vas, to smo sad vidjeli jako čudo različni objekti. Ča se van najbolje vidjelo? Ki dijel, ki se to te izlagao, se van najbolje vidjelo?
Also, ja mislim da ja moram reći stinjačko jaje, also krocano jaje.
Da.
Jo. To je mislim jasno, ili?
To je sigurno bilo i med mojimi top 1000 objekti to teba.
Barem nešto posebno, da.
Also ne tak posebno što će neko od vas reći, ali...
Prije danas nikad nisam to vidio.
Ne.
U svom životu, nema pojma, ne. I, nema šanse. Moraš doći u Schleining da to vidiš i also, to je nešto.
Ja ti mogu reći, Ralf, ja ti mogu krocati jaje.
Ne vjerujem.
Ja sam to već radio.
Ne.
Da?
Ne, pa...
Da, to imaš tak te metalne, nije nož, nego je tak našpican metal i onda krocaš jaje.
Joj, dobro. Evo za mene šta je bilo posebno lijepo. Mislim, ova cijela soba je bila, ja mislim je bila cool, gdje si vidio novosti s prošlih, ne znam, 70-80 godina. I nije to bilo puno kontenta, ne znam riječ, nije puno novo, ali samo da vidiš šta je bilo važno u svakoj godini, u prošlih, ne znam, 80 godina, to je bilo okej. Okay. Bilo je zanimljivo.
Ja sam ju redno že rekao, Adam, ja mislim, meni se vidi da postoji ta audio guide po Hrvatsku zapravo. A s tim nisam računao. Onda kad sam bio u augustu, onda se, ja mislim da ili on došli bil gotov, ili se na to zabilo to posebno predstaviti. Ali to je zapravo lipa stvar.
I s time da je to Jurica isto... snimio, mislim da je to jezično onda sigurno ok.
To je jezično na svaki način paše, pak on se puti poke dobe, on bih ja tebe isto pratio kroz zadnje leto kad si ti imao svoj prinos svaki tajdan da u radiju. A da, to je na svaki način, ja bih rekao čega Lipurga, ali nažalost vidljiv hrvatski jezik zapravo nije kroz cijelu izložbu. Also ti si ga moraš poslušati, ako imaš smartphone, pak imaš slušalice, ali drugače ga ne vidiš zapravo. Ali
to što jedino što mi padne na pamet su tak hrvatske novine, te ta knjiga pjesama Gradišće.
Pogodno, Štempilc, Mješprahikajt,
ona
tabla.
Da, to je možda nešto što da, možeš malo više objasniti šta je to bilo.
Ja mislim to je zapravo onda kada su štige, znači stepenice, kroz, ne znam, tote su se nekada tako neke table, ki su većjezične, a to su napisali drauf, če znam, gulaš, pak Štempilc, Mješprahikajt, to čas skupak je.
Da, also kvazi riječi koje bi trebale karakterizirati Gradišće.
Da, znam da tako.
Ali, ok, also to, ali ponekad je čudno tak Štempilc i...
Da, Ejašvamal ili, ne znam, Kramer. Pogačice, da. Se fiks nutri.
Ste vi zapravo videli ta model toga broda od Johnnyja Stipkovića iz Štamperka? To je bil moj highlight v ovoj izložbi. To je zaista jedan kuriozum. Ne, on si je Štamperki na podi u zidal jedan brod, pak se je ocelil po Dunaju v Črnomore, pak onda pak je imao šifpruh pred Turska. Ste videli ta brod? To je moj highlight, da so to nuter zjeli. Seljen für den Weltfrieden.
Sad moramo opet toči. Joj. Okay, vidimo se sutra, ok.
Da. Htimo si to drugi put pogledat, pak ćete si to pogledat, ta brod. Pak, to je moj highlight, a s tim ćemo se, ja mislim, UFDL zabušit. Ne? Kod se tako li poveli po filešku. To je svoje samo ene... Wieder mal ein Sonderformat. ein Sonderformat, wie wir es bisher eigentlich erst einmal gehabt haben, dass alle, die am Podcast beteiligt sind, tatsächlich auch anwesend sind und wir einander von Angesicht zu Angesicht sehen. Das nächste Mal geht es dann weiter mit dem zweiten Teil unserer Serie zur Ansiedlung der Burgenlandkroaten. Bis dahin. Ciao.
Ciao, da pak ako slušate, falls jemand zuhört, der Podcast wird seit neuestem auch auf Radio OP ausgestrahlt. Und das ist immer der dritte Montag im Monat. Ich glaube um 19 Uhr, aber man muss auf die Website von Radio OP gehen und sich das anschauen. Also wir sind froh über diese Kooperation. Alright.
Na dann.
Fade out und hinein in die Hawaii-Pizza.